Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sie hören jetzt das Programm Bibelseminar für alle mit dem Dozenten Dr. Roger Libby. Dieses Programm ist speziell für Sie konzipiert, wenn Sie sich tiefgründig und effizient mit biblischen Themen und Büchern auseinandersetzen möchten. Dr. Roger Libby, der Musik, Sprachen der biblischen Welt und Theologie studierte, ist Autor zahlreicher Publikationen und als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Sie hören jetzt einen Beitrag aus der Serie Das Buch Hesekiel. Möge der Herr Sie reichlich segnen beim Zuhören.
Darum wird der Neumond speziell geregelt, das Fest in 4. Mose 28 schon. 4. Mose 28, Vers 11. Und im Anfang eurer Monate sollt ihr dem Herrn ein Brandopfer darbringen. Und da wird das ausgeführt bis Vers 15. Oder schlagen wir auf Psalm 81. Liest jemand Verse 1 bis 3?
Jubelt Gott unserer Stärke, jauchzet dem Gott Jakobs, erhebet Gesang und lasset das Tamburin ertönen, liebliche Laute samt der Harfe, stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes.
Ja, also da wird der Neumond erwähnt und dann auch der Vollmond, weil im Frühjahr fällt ja das Passafest auf die Monatsmitte. Und fällt damit auf Vollmond. Und im Folgenden, da hier im Psalm 81, geht es um den Auszug aus Ägypten. Das war ja am Vollmond, am Passafest. Aber hier Psalm 81 wird eben erwähnt, darum geht es mir jetzt, 3 Vers 1, stoßt am Neumond in die Posaune. Für das spezielle Monatsanfangsfest. Übrigens, Monat heißt auf Hebräisch Chodesh. Das kommt von Chadash, neu. Also der Chodesh, der Monat, ist das, was eben mit dem neuen Mond beginnt. Und dazu wird in die Posaune geblasen, nach Psalm 81. Das ist also auch speziell ein Moment, wo man gewissermaßen aufgeweckt wird aus dem Schlaf. Ein Neumondsfest im Jahr war ein ganz besonderes Fest. Welches?
Jahresanfang vielleicht, oder?
Ja. Genau, das ist welches Fest? Wie heißt das?
Neujahr.
Die Rabbiner sagen Rosh Hashanah, das Neujahrsfest. Das wird in der Bibel aber wie genannt? Das Fest des Posaunenhalls. 3. Mose 23 bis 25. Liest das jemand vor?
Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll eure Ruhe sein. Eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen.
Jawohl. Also hier haben wir den 1.7. Neujahrsfest, ja? Monatsanfangsfest, Neumond. Aber es ist da der 7. Monat. Und das ist doch irgendwie eigenartig. Warum wird dieses Fest gefeiert als Neujahrsfest? Ganz einfach, oder? Nein, es ist nicht einfach, es ist sehr kompliziert. Es gibt zwei Jahreszählungen im Judentum, von der Bibel her. Und zwar das eine ist die alte Zählung ab der Schöpfung. Und in 2. Mose 12, mit dem Auszug aus Ägypten, gab es eine neue Zählung. Da wurde der 7. Monat wurde zum 1. Monat umgewandelt. Und Gott sagt, dieser Monat soll euch der 1. der Monate sein. Und zwar war also früher der Herbstanfang, das war das Neujahr, ab der Schöpfung. Und zwar fällt der Monat Tischri fällt in die Zeit der Tag-Nacht-Gleiche.
Also 22. Neujahr.
21.09. Wo die helle Tageshälfte gleich lang ist wie die Nacht, genau. Und mit dem Auszug aus Ägypten wurde eben der Monat, wo die Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr reinfällt, wurde zum Jahresanfang verändert. Und so sehen wir also, beide Jahresanfänge sind durch ein astronomisches, klares Zeichen geregelt. Und nun haben wir also die Zählung ab der Schöpfung und die Zählung ab der Erlösung aus Ägypten. Das sind zwei verschiedene Zählungen. Und die wurden weiterhin in der Bibel beibehalten. Und jetzt sehen wir, das, was früher eben im Herbst das Neujahr war, das wird hier siebter Monat genannt. Ab der Erlösung gerechnet. Aber das wird auch bis zum heutigen Tag als Neujahrsfest gefeiert, wo man Schofarhorn bläst, den ganzen Tag. Der ganze Tag ist erfüllt von Schofarhornblasen.
Und zwar egal, ob es ein Sabbat ist, beispielsweise. Wenn jetzt nun der Tag und Nacht gleiche auf einen Samstag.
Ja, das würde den Sabbat überhöhen, ja. Ja, ja. Also, das ist das ganz spezielle Neumondsfest, Jahresanfang. Und die Rabbiner haben gesagt, dass das Lärmblasen, das ja an jedem Neujahr geschah, wie Psalm 81 sagt, stoßt am Neumond in die Posaune. Aber an diesem ganz besonders.
An jedem Neumond, nicht Neujahr, oder?
An jedem Neumond wird das geblasen, aber am Neujahr hier, im Herbst ganz besonders, das ist das Gedächtnis des Posaunenhalls. Da wird man gewissermaßen aus dem Schlaf aufgeweckt. 10 Tage später ist dann Yom Kippur. Könnt ihr weiterlesen in 3. Mose 23. 10 Tage später ist Yom Kippur und darum ist das gewissermaßen das Aufwecken, wo man beginnt darüber wirklich nachzudenken, was gilt es in meinem Leben zu ordnen? Und am Yom Kippur kommt das Fest der Vergebung. Und so spricht also der Neumond eigentlich vom Neuanfang im Leben des Gläubigen. Wenn es geistlich wieder zurückgegangen ist, bis zum Leermond, dass man wirklich das Licht gewissermaßen erloschen ist. Und dann kommt die neue Sichel. Gott weckt uns auf und er gibt uns eine Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen, so dass das Licht in unserem Leben wieder wachsen kann. Also das Neumondsfest erinnert daran, wie wir auch immer wieder geistlich Rückschritte machen, Gott schenkt uns die Möglichkeit zum Neuanfang. Und Rabbi Moshe ben Maimon hat im Mittelalter in einem seiner Bücher geschrieben, ein Spruch, der sagt, eben diese Posaunen bedeuten, dass man aufwachen soll aus dem Schlaf. Jetzt schauen wir mal in Epheser 5. Da finden wir etwas ganz Eigenartiges. Epheser 5, Vers 14.
Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten.
Woher kommt dieser Spruch? Deshalb sagt er. Paulus schreibt nicht, so es steht geschrieben. Das also in der Heiligen Schrift stehen würde. Das finden wir nirgends im Alten Testament. Aber offensichtlich ist es ein bekannter Spruch. Wache auf, der du schläfst, und stehe aus aus den Toten, und der Messias wird dir leuchten. Christus, der Messias. Ja, also das scheint effektiv, dass dieser Moshe ben Maimon im Mittelalter und Paulus im ersten Jahrhundert, dass diese Traditionen auf einen gemeinsamen Ausspruch im Tempel zurückgehen. Als Erklärung, was das Neujahrsfest oder Neumondsfest bedeutet. Und jetzt schauen wir mal, was steht da schon vorher? Epheser 5, Vers 7. Da geht es um verschiedene Sünden, um das Leben in der Sünde. Und dann heißt es, so seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, wie beim Leermond. Jetzt aber Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber überführt sie, Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Es ist auch ganz, ganz eindrücklich, es steht alles in Verbindung mit dem Thema Licht und Finsternis. Was genau eben das Thema ist am Neumond. Und dann wird praktisch eben ermahnt, seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend. Und so weiter. Und so fort. Also hier haben wir wirklich in Epheser 5 einen Zusammenhang mit dem Neumondsfest. Das Fest, wo wir feiern können, es gibt einen Neuanfang in unserem Leben, wenn eben das Licht zurückgegangen ist. Und auch da sehen wir in Hesekiel 46, das war wieder ein Opfer, ein Tag des Opferns. Wie ist es möglich, dass wir als Gläubige immer wieder einen Neuanfang machen können? Alles nur auf der Grundlage des Opfers von Golgatha. Das können wir so praktisch übertragen auf unser Leben. So bekommt also Sabbat, Neumond, Ein- und Austrittsordnung ganz konkrete Bedeutung. Und dann in Vers 13 wird das tägliche Morgenbrandopfer angeordnet. Jeden Tag ein einjähriges Lamm, ohne Fehl. Und auch diese Einrichtung zeigt uns die Wichtigkeit, dass wir jeden Tag danken für Golgatha. Das ist für den Tempel eine Einrichtung, für das ganze tausendjährige Reich. Aber die Frage ist, wie steht es in unserem Leben? Haben wir auch diese tägliche Dankbarkeit, dass wir den Tag beginnen mit Dank für das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Bevor wir in die Pause gehen, wollen wir noch kurz auf die Verse 16 bis 18 eingehen. Da wird geregelt, wie der Fürst mit dem Eigentum umgehen soll. Und das zeigt, er kann nicht einfach willkürlich umgehen, obwohl er da eine so führende Position einnehmen wird. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache im Neuen Testament. In der Gemeinde gibt es Älteste. Aber die Tatsache, dass jemand als Ältester eine führende Funktion in der Gemeinde übernehmen kann, gibt ihm nicht die Freiheit für Mutwilligkeit. Lesen wir dazu etwas aus 1. Petrus 5, 2. Nach Vers 1 spricht Petrus die Ältesten an als Mitältester. Wer liest Verse 3 bis 4?
Nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer.
Vorher, hütet.
Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht führet, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinneswillen, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet auch ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Jawohl. Also es geht nicht an, dass jemand willkürlich Macht ausübt in der Gemeinde. Nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern aus Bereitwilligkeit und eben nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Das sind sehr wichtige und ernste Sachen, denn wenn das hier in dieser Beziehung schief geht, dann geht es mit einer ganzen Gemeinde schief. Also, das ist ein göttliches Prinzip, das sich durchzieht. Autorität gibt keinen Freibrief für mutwilligen Umgang mit Menschen und mit Dingen. Das haben wir auch in diesen Versen, dieses Prinzip. Und dann bleiben noch Verse 19 bis 24. Da geht es um die Küchen im dritten Tempel. Und zwar gibt es hinter den Priestergebäuden, ich habe ja ein Blatt mit dem Plan ausgeteilt, dort sieht man, wo die Priestergebäude sind, wo sie schlafen im Tempel. Und westlich der Priestergebäude gibt es solche Küchenbereiche. Und dann im zweiten Vorhof, in den Ecken des 511 Quadrates, in allen vier Ecken gibt es Küchen für das Volk. 40 auf 30 Ellen. Und da in diesen Küchen wird das Friedensopfer gekocht. Das Friedensopfer ist das Opfer, wo Menschen einen Teil für Gott verbrennen und einen Teil dürfen sie selber essen. Das drückt Gemeinschaft aus, Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir das gleiche Teil genießen, das ist Gemeinschaft. Also Menschen haben Gemeinschaft mit Gott, und zwar indem sie beide das Opfer des Herrn Jesus innerlich, geistlich genießen. Und schon im Gesetz, unter dem Gesetz wurde angeordnet, dass man beim Essen des Friedensopfers soll man sich freuen. Ich gebe die Stelle an, das ist 5. Mose 27. Das Friedensopfer wird manchmal einfach genannt Schlachtopfer. Aber man merkt dann, das Schlachtopfer ist das Friedensopfer, weil es gegessen wird. Das Volk durfte nur vom Friedensopfer etwas essen.
Sie hörten soeben das Programm Bibelseminar für alle mit Dr. Roger Libby. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Schalten Sie morgen wieder ein.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.